Wunderschönen guten Morgen zusammen. Moje. Geht's euch gut? Ja, Frühling. Frühling ist schon fantastisch, oder? Also jeden Tag, also schon so die letzten zwei Wochen beobachte ich das. Jeden Tag kannst du sehen, wie die Knospen, erstens nur die Knospen und dann geht das so ein bisschen auf und dann noch ein bisschen auf und eigentlich kann man fast täglich wieder was Neues sehen und, ja, und manche Sachen kann man dann schon nicht mehr sehen, weil die Bäume zuwachsen. Ja, wenn wir bei uns aus dem Fenster gucken, aus dem Küchenfenster, dann kann ich ja bis auf die andere Rheinseite gucken normalerweise. Aber es wird weniger. Ich kann bald nicht mehr auf die andere Rheinseite sehen, weil die Bäume wieder voll Blätter sind. Aber das ist einfach schön, das zu beobachten. Und vor allen Dingen, also wenn du dazu noch keine Gelegenheit hattest, ey, das ist, du verpasst einfach was. Ja, nimm dir nochmal ganz bewusst Gelegenheit, geh heute nochmal raus in die Natur und nimm das nochmal bewusst wahr und bewusst in dich auf, saug das in dich auf, weil da spürst du Leben, da Leben, das sich entfalten will, das sich ausbreiten will. Und dann denk einfach darüber nach, über dieses Leben, das sich da entfalten und ausbreiten will. Und dann denk darüber nach, genau diese Lebenskraft steckt in dir, die sich in dir ausbreiten und sich entfalten will. Und das hängt nicht von deinem kleinen, klugen, mehr oder weniger klugen Köpfchen ab oder was du dir ausdenken kannst für dein Leben, sondern das liegt in der Natur des Lebens überhaupt. Das Leben will sich Bahn brechen. Das Leben will sich ausbreiten. Das Leben will sich entfalten, will seine Fülle und seine Vielfalt zeigen und damit prahlen, wie schön und wie fantastisch es ist. Und das Leben sucht einfach immer wieder Herzen und Räume, die sich dafür öffnen. Und deshalb ist es so gut, auch solche Gelegenheiten zu nutzen. Nicht nur einen Gottesdienst, wo wir ganz bewusst eben uns dafür öffnen, sondern auch eben so im Alltag. Ja, wirklich rauszugehen und einfach dankbar zu sein für das Leben und das weite Land zu spüren, das Gott einfach uns öffnet. Und es ist manchmal verbaut durch Erfahrungen, die wir im Alltag haben, Hindernisse, Widrigkeiten und da wird manchmal dieser Blick verbaut auf diese Fülle und diese Schönheit und die Vielfalt des Lebens. Und deshalb ist zurzeit auch unser Predigtmotto Graceland, das Land der Gnade, will inspirieren, will anregen, dieses Land als Bild, als Synonym, als Beispiel dafür, wie weit das ist, was Gott eigentlich vorbereitet hat. Ja, im Korintherbrief, da wird das so formuliert von Paulus, der sagt, was kein Auge gesehen hat, kein Mensch sich ausdenken kann, ist das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Und es kommt nicht darauf an, ein guter Mensch zu sein. Es kommt nicht darauf an, jemand zu sein, der sich drum bemüht, alles gut und richtig zu sein, ein frommer Mensch zu sein, sondern es kommt darauf an, sich auf eine Liebesbeziehung mit Gott einzulassen und in dieser Liebesbeziehung sich mit hineinnehmen zu lassen, sich von dieser Liebe umarmen zu lassen, sich mitnehmen zu lassen und zu spüren, boah, da ist jemand, der hat ein Interesse an meinem Leben. Der hat eine Perspektive für mein Leben. Der hat mir ein weites Land vorbereitet, das es gilt, mit ihm gemeinsam zu erkunden, zu entdecken und den ein oder anderen Bereich auch zu erobern. Gnade. Für viele ist ja Gnade so ein Status. Aha, wir sind ja eigentlich, wird manchmal so stark betont, wir sind ja Sünder und Gott schenkt uns Gnade, so nach dem Motto, okay, also eigentlich hast du ja den Tod verdient und die Verdammnis und das Gericht verdient, aber ich gebe dir Gnade. So, ja. Wenn wir das nochmal ein bisschen verschönern, sagen wir, okay, ja, Jesus ist für unsere Schuld gestorben, er hat uns unsere Schuld vergeben. Und es bleibt immer so dieser Geschmack übrig, ne? Dieser Schuldigkeitsgeschmack in der Gnade, in diesem Gnadendenken. Und das ist irgendwie ein sehr reduziertes Gnadendenken. Ja, wir brauchen diese Versöhnung mit Gott durch das Kreuz. an dem Jesus Christus gestorben ist. Ja, wir brauchen das. Und wir brauchen das nicht unbedingt, weil wir so schlecht und so schuldig sind, sondern wir brauchen das, weil wir uns so sehr von dem Wesen Gottes entfernt haben als Menschen. Wir sind dem Wesen Gottes, das Wesen Gottes ist uns so fremd, wir haben uns so weit davon entfernt, dass wir das uns nicht ausdenken können, wie Gott ist. Deshalb ist es eins der 10 Gebote, du sollst dir kein Bildnis machen von Gott. Ja, weil wir völlig entfremdet sind von Gott und überhaupt nicht in der Lage sind, uns ein Bild von Gott zu machen. Und jedes Bild ist immer schon eigentlich nur eine Begrenzung. Und das ist so ein bisschen auch unser Problem, was wir mit Gott haben. Wir haben so viele begrenzte und begrenzende Bilder, also Bilder, die uns in unserem Denken und in unserem Leben mit Gott begrenzen, in unseren Köpfen, in unseren Herzen. Und deshalb ist Graceland, dieses Gnadenland, für mich so ein leidenschaftliches Thema, wovon ich überzeugt bin, dass es das Leben von Menschen wirklich erweitern und verändern kann. Überzeugt deshalb, weil ich es selbst erlebe, immer wieder neu und mit vielen Menschen unterwegs bin, die es auch erleben. Menschen, die auch wirklich vor großen Herausforderungen und auch Brüche und Zerbruch in ihrem Leben gestanden haben und trotzdem erlebt haben, Graceland ist ein fantastisches Land und es lohnt sich, sich auf den Weg zu machen, das zu entdecken. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, formuliert Paulus. Paulus, ein Mann Gottes, ein Apostel, der ja immerhin einen großen Teil des Neuen Testamentes geschrieben hat. Ein Mann, der typischer Macher ist, der viel bewegt hat und bewirkt hat und trotzdem irgendwo ganz massiv an seine Grenzen gekommen ist, sogar an so einem Punkt, wo er gesagt hat, ich bin völlig am Leben verzweifelt. Und in diesen Begrenzungen, in dieser Enge, auch immer wieder Gott erlebt hat und genau das dann formuliert hat, dass er sagt, aber egal, was ich auch alles erlebt habe, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Der eine oder andere, der so ein bisschen die Biografie von Paulus kennt, der erinnert sich vielleicht auch, das gelesen zu haben, wo er auch so ein bisschen auftischt. Paulus war ja auch nicht nur, es gab ja nicht nur Fans von Paulus zu Zeiten des Neuen Testaments. Da gab es einige, die waren ziemlich stinkig und sauer auf den und sind ihm ziemlich auch zu Leibe gerückt und haben ihn angegriffen und ihn schlecht gemacht. Da gab es sogar Leute, die haben sich da eine Lebensaufgabe draus gemacht. Immer wenn sie wussten, Paulus ist mal wieder unterwegs in eine Stadt XY, dann sind die vorweg schon hingereist mit einer ganzen Gruppe und haben die Leute verrückt gemacht und haben Gerüchte, haben ihn schlecht gemacht, haben böse Dinge über ihn erzählt, sodass, wenn er da hinkam, er erstmal gegen einen riesigen Widerstand anarbeiten musste. Ja, vielleicht kennst du das selber, ja, soll ein neuer Kollege ins Team kommen, auf der Arbeit oder sonst wo, in der Schule, wo immer du unterwegs bist, und du hörst schon eine ganze Menge schlechte Sachen, was das für ein blöder Kerl ist und was der alles, und der neue Chef, der da kommen soll, ach, der ist furchtbar, der ist ganz furchtbar, ja, ganz schlimmer Kerl. Und wie begegnest du dem dann, wenn du ihm dann tatsächlich begegnest? Mit einem Haufen Ladung an Vorurteilen. Ja, so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen, vielleicht noch um ein Vielfaches vermehrt. So war das bei dem Paulus. Ja, da kam er in eine Situation rein und da waren schon die ganze Stimmung, die ganze war völlig gegen ihn. Und da sollte er jetzt ihr irgendwie nette Worte finden. Das waren so ein paar Herausforderungen, die der Paulus so erlebt hatte. Und diese Erfahrung hat ihn verändert. Widrigkeiten sind ein wichtiger Teil unseres Lebens. Und es ist ein wichtiger Punkt zu verstehen, das Leben ist nicht nur das, was dir widerfährt als Gelegenheit oder als Widrigkeit, sondern das Leben ist das, was du daraus machst, aus dem, was dir widerfährt. Und Paulus hat seine Widrigkeiten für sich so interpretiert. Er hat gelernt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Egal, was mir geschieht, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und das ist eine ganz andere Art von Festigkeit. Das ist eine ganz andere Art von Stabilität. Das ist eine ganz andere Art von Zuversicht und Klarheit. Und diese Zuversicht und die Klarheit, die äußert sich Paulus ja auch in der Weise, dass er sagt, seine Gnade, die Erfahrung der Gnade ist für mich nicht vergeblich gewesen, sondern sie hat mich in der Weise verändert, abgesehen davon, dass sie ihn richtig auch weich gemacht hat. Vorher war so eine knallharte Type. Und dann war er auf einmal ein weiches Herz gehabt, ein offenes Herz gehabt, Menschen zugewandt. Und er erlebt es so, dass diese Gnade ihn in dieser Weise verändert hat und in ihm etwas freigesetzt hat. Und darauf kommt es mir jetzt an, dieser Punkt, es hat in mir etwas freigesetzt, eine Kraft in mir freigesetzt, die anders war als die Kraft, die ich früher gelebt habe, als wo ich noch der Macher und der starke Typ war und hochgebildet und so weiter. Die Kraft kannte er ja auch, aber plötzlich merkte er, boah, da gibt es eine ganz andere Dimension, eine ganz andere Qualität von Kraft und Dynamik. Es ist diese Gnade, die mich dazu befähigt hat, mehr zu arbeiten als all die anderen, damit meint er eben diese Kritiker, die da gegen ihn aufgestellt sind und andere, die dann auch gemeint haben, sie wären ja auch tolle Apostel. Ist ja manchmal auch gar nicht so einfach, ne? Wenn dann so jemand ist, der sehr erfolgreich ist, ruft das ja immer auch Neider auf den Plan. Auch unter Christen. Komisch, ne? Ja, ist so. Aber der Punkt ist halt, es geht ja nicht nur darum, an Jesus zu glauben, und damit als Christ zu gelten, sondern es geht darum, sich auf eine Beziehung einzulassen, die mich verändert. Und das beschreibt er hier in diesen Versen. Diese Gnade, die hat mich verändert. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, tue ich ja eh öfter, aber habe gelernt von Paulus, oder war es Petrus, der hat geschrieben, euch öfters dasselbe zu schreiben, macht nichts, dann werdet ihr immer stabiler und fester in dem, was ich erzähle. Also, kurze Wiederholung, was unser Verständnis von Jüngerschaft ist. Jüngerschaft, das ist also so, das ist so, sind so die Hardcore-Christen, okay? Das sind so die, die sagen, also wir glauben ja nicht nur an Jesus, wir folgen ihm sogar noch nach. Aber was heißt das eigentlich? Ja, manchmal schmeißt man mit solchen Begriffen um sich herum und definiert die gar nicht so richtig. Was ist da eigentlich mit gemeint? Jüngerschaft ist eigentlich, bedeutet eigentlich nur verändert werden. Das ist Jüngerschaft. Jüngerschaft heißt, ich lasse mich auf einen Weg ein, auf einen Prozess ein, der mein Herz und mein Leben verändert. Und es gibt so drei Kernthemen, wo man das dran festmachen kann. Einmal dieses Thema, werde ich von Bedürfnissen beherrscht und dominiert oder bin ich jemand, der es lernt, von der Liebe Gottes bewegt zu werden, verändert zu werden. Ja? Paulus zum Beispiel, der hatte dieses starke Bedürfnis, was zu machen, was zu tun, Recht zu haben, für Recht und Ordnung zu sorgen. Der hat nämlich die Christen verfolgt, die waren ihm ein Dorn im Auge. Und auf einmal merkst du, da verändert sich was. Und er sagt, die Liebe Christi, die treibt mich an, die ist ein Motor für mich geworden, die setzt mich in Bewegung. Und es ist genau das, was er da formuliert, die Gnade, die ist bei mir nicht vergeblich gewesen, sondern durch die Gnade ist die Liebe Gottes so in meinem Leben präsent, dass sie mich in Bewegung setzt, immer wieder neu. Und all die Widrigkeiten, all die Typen, die da auftreten und mich fertig machen wollen, mich angreifen wollen, mein Werk zunichte machen wollen, die können mich nicht aufhalten, weil die Liebe Gottes, die treibt mich an. Das ist dieser Veränderungsprozess. Es ist ein Wachstumsprozess. Es ist ein Wachstumsprozess, der immer wieder auch mit Niederlagen zu tun hat, mit Fehlern, Und weißt du was? Ich habe verstanden in meinem Leben, meine Niederlagen, mein Versagen sind meine besten Lehrer gewesen. Warum? Weil ich immer wieder aufgestanden bin und gesagt habe, und trotzdem gehe ich weiter. Gnadenland, das ist Gnadenland. Weil ich verstanden habe, es gibt keine Anklage, keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und dadurch ist die Liebe Gottes immer volle Kanne für mich da. Ungebremst, ungefiltert, da hält Gott nichts zurück, die ist einfach immer da. Und immer wenn ich auf der Schnauze liege, und denke, oh nee, ist ja ganz furchtbar und das Leben ist elend und so weiter. Und dann denke, Moment mal, Frank, nee, so kommst du nicht weiter. Aufstehen, sich schütteln und sagen, Gott, sorry, vergib mir, da bin ich wieder. Und dann merkst du, Sofort ist die Gnade wieder da. Sofort ist die Liebe Gottes wieder da. Und dann merkst du, es tut einfach gut. Kennst du das? Es tut einfach gut. Und weißt du, und dadurch wachsen wir. Indem wir unterwegs sind, auch wenn wir Niederlagen erleben, uns nicht frustrieren lassen, wieder aufstehen und neu lernen. Und so merkst du, mit der Zeit wirst du immer mehr spüren, diesen Unterschied zwischen, wann bin ich bedürfnisdominiert und gesteuert und wann bin ich von der Liebe Gottes bewegt. Wann treffe ich welche Entscheidungen und warum? Und das ist einfach so großartig, das zu erleben und immer wieder zu erleben, dieses Staunen zu haben. Egal wie oft, Vergebung ist einfach da. Es gibt keine Verdammnis mehr. Ich finde das einfach so abgefahren. Ich finde das so fantastisch. Angst und Mangeldenken, was uns ja immer wieder beschäftigt und herausfordert und lernen, in diesem Vertrauen verwurzelt zu werden, verwandelt zu werden in sein Bild, was Gott von dir hat. Wusstest du, dass Gott ein Bild von dir hat? Er hat ein Bild von dir. Es geht nicht darum, dass wir alle geklonte Christusse werden. Klar will Gott die Christusnatur, dass sie sich entfaltet in unserem Herzen. Und trotzdem hat Gott ein Bild von jedem Einzelnen, wie er sich dir vorstellt, in seiner Weisheit, in seiner Liebe. Und eigentlich könnte man sagen, das ganze Leben dreht sich eigentlich nur um dieses eine Thema, dass du wirst, was du eigentlich bist. Und da gibt es so bestimmte Wachstumsentwicklungen, die ich heute Morgen etwas genauer mit euch betrachten möchte. Finden wir im Johannesbrief, 1. Johannes Kapitel 2. Ich lese mal vor. Meine Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesus vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lasst mich noch einmal sagen. Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Und ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch lebendig ist und bleibt und ihr den Bösen besiegt habt. Drei Phasen werden uns hier beschrieben. Die erste Phase, ich schreibe euch Kindern. Ich schreibe euch Kindern, weil ihr den Vater kennt. Ich schreibe euch Kindern, weil euch vergeben ist und ihr den Vater kennt. Und das ist so eine ganz wichtige Phase im Leben eines Christen, diese Erfahrung, wie ich eben schon beschrieben habe, boah, ich bin geliebt. Und egal, wie oft ich versage, egal, wie oft ich auf die Nase falle, ich bin trotzdem geliebt. Und darin zu entdecken, dieses Herz des Vaters, wovon wir vorhin gesungen haben. Und übrigens hat Gott auch ein Herz der Mutter. Kommt leider irgendwie manchmal so ein bisschen zu kurz. Ja? Aber könnt ihr im Jesaja nachlesen, dass Gott sein Volk tröstet wie eine Mutter ihre Kinder tröstet. Und Gott hat ja den Menschen geschaffen als Mann und Frau in seinem Ebenbild. Das heißt, es gibt die männliche Seite und es gibt die weibliche Seite in Gott. Und deshalb gibt es genauso diese warme, zugewendete Mutterliebe in dem Herzen Gottes. Und das ist einfach eine fantastische Erfahrung. Ja? Wenn du entdeckst, boah, dieses Geliebtsein von Gott, das ist einfach genial. Das ist abgefahren. Psychologen nennen sowas in der Entwicklung eines Menschen, Urvertrauen muss sich bilden. Und das gibt es auch geistlich, ja, als Kinder Gottes, so dieses Urvertrauen zu erleben. Und genauso wie das im Natürlichen ist, wenn Menschen nicht dieses Urvertrauen gelernt haben, bringt das ja ganz viel Unsicherheit im späteren Leben. Und man muss es sich mühsam aneignen. Das geht, es ist machbar, aber es ist halt ein Weg, es ist ein Arbeitsprozess. Und geistlich ist es aber tatsächlich ähnlich. Menschen, die sehr früh damit konfrontiert werden, mit zum Beispiel moralischen Maßstäben. Als Christ muss man so und so sein. Die finden wenig Raum dafür, dieses Urvertrauen, ich bin angenommen, wie ich bin, egal was ich tue oder nicht tue. Ja, es gibt so, man kann sagen, es gibt so zwei Extreme. Ja, so, das ist mal so die Spannung, will ich die mal auf so zeigen. Das eine, das sind so die, ich nenne sie mal die Hypercharismatiker. Bei den Hypercharismatikern, da geht alles um Zeichen und Wunder und Heilungen. Ja, Hauptsache ein Wunder. Wunder sind eine Auszeichnung für, da ist jemand mit dem Heiligen Geist unterwegs, da ist Gott unterwegs, da geht was ab. Ja, und ich habe es manchmal erlebt, dass aufgrund dessen, dass Leute irgendwie mit starken Zeichen und Wundern erlebt haben, vielleicht sogar von den Toten auferstanden sind, da dürfen sie auf Konferenzen reden, auf egal, was für eine Theologie sie vertreten. Und das ist manchmal haaresträubend. So, das ist so ein Extrem. Und da wächst auch keine gesunde Grundlage in dieser Beziehung mit Gott. So, weil alles darauf fokussiert ist. Und ein biblisches Beispiel, wenn du eins haben möchtest, ist Saul im Alten Testament. Das ist so der erste König. Saul, da hieß es, der ist unter den Propheten. Der hatte die Salbung erlebt. Der ist da rumgetanzt und gezuckt. Und der hat das ganze Spektrum, ja, was die Charismatiker so toll finden. Der hat prophezeit. Da haben Leute gesagt, oh, ist Saul jetzt auch unter die Propheten gegangen? Da war alles vorhanden, das ganze Spektrum. Aber sein Herz war nicht verändert. Er war nicht wirklich verwurzelt. Er hat nicht eine gesunde Entwicklung. Sein ganzes Selbstwertgefühl war völlig down, völlig kaputt. Und ständig hat er Dinge getan, falsche Entscheidungen getroffen. Ja? Beispiel, bedürfnisorientiert. Nach Anerkennung ringend. Angst haben vor, dass Leute vielleicht, wenn er eine schlechte Entscheidung trifft, scheinbar für die anderen Leute, dass die dann gegen ihn sind und. Ja, das ist ein Beispiel daran, müssen wir uns orientieren, das müssen wir uns angucken, weil das ist es nicht. Und das andere Extrem, das sind die, denen es ständig darum geht, dass alles korrekt läuft. Die haben ganz viel gegessen vom Baum der Erkenntnis und haben dicke Blähungen davon. Ja, das sagt der Paulus, Erkenntnis bläht auf. Und das Problem ist, da wird alles beurteilt nach gut und böse, richtig und falsch. Und es gibt einen großen, breiten Strang in der Christenheit, die ganz stark von diesem Denken geprägt sind. Und Menschen, tolle Menschen, die mit Gott unterwegs sind und trotzdem stark verhaftet sind in diesem Denken von was ist gut und böse und richtig und falsch und Maßstäbe aufstellen, da, woran man sich orientieren sollte. Und das Gute an den Maßstäben ist ja, jeder hat den gleichen Maßstab und es ermöglicht Steuerung und Kontrolle von Menschen. Auch ein Vorteil. So, wir müssen aber lernen, die Wahrheit nicht aus der Perspektive von gut und böse, richtig und falsch zu betrachten, sondern wir müssen lernen, die Wahrheit aus der Perspektive der Gnade zu verstehen. Und das ist ein ganz anderer Horizont. Gutes Beispiel, biblisches Beispiel für die Leute, die viel vom Baum der Erkenntnis essen, sind die Pharisäer. Die Pharisäer waren keine Heuchler per se, die waren keine schlechten Menschen per se. Die haben Gutes beabsichtigt gehabt. Die wollten eine Erneuerung fürs Volk Israel. Aber ihr Denken war total verhaftet in dem Gut und Böse, richtig und falsch. Was sagt das Gesetz? Und das hat sich so verselbstständigt, dass sie die hinter diesem Denken selbst hinterher gelaufen sind, es gar nicht ausfüllen konnten, weil es sich so verselbstständigt hat, weil es ja eh nicht funktioniert. So funktioniert Leben nicht. Und deswegen sind sie zu Heuchlern geworden, weil sie einfach nur korrupt und böse sind, sondern weil es einfach nicht möglich ist für einen Menschen, so zu leben. Und diesen Lebensstil haben sie versucht, anderen aufzuoktroyieren. Und das funktioniert eben nicht. Und diesen Geist vom Baum der Erkenntnis, den erkennst du daran, wie Menschen sich empören, wenn was nicht korrekt läuft. Sich auflehnen. Ja, wie kann man nur? Und Hast du gehört, der ist ein großer Pastor und der... Oh. Ja, leider sind unsere Freunde in den USA wieder mal heftig beschäftigt mit sowas und demontieren ein gigantisches, fantastisches Lebenswerk einfach aus diesem Geist heraus, diesem pharisäischen Geist von Gut und Böse und Richtig und Falsch und was dafür Schaden draus entsteht. Beide Extreme. Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, wenn ich davon so rede, dass, warum ich diese Leidenschaft habe. Weil, wenn wir in diesen Extremen festhängen, da geht so viel kaputt. Da entsteht so viel Schaden. Ja, die Überheblichkeit von diesen Hypercharismatikern, die denken, wenn das und das vorhanden ist, dann ist ein besonderes Level an Geistlichkeit da ist. Und die anderen, die das nicht so haben, die sind halt nicht so geistlich. Ja, das ist Hochmut pur. Und das andere ist natürlich auch Hochmut, ja, die sich nur daran orientieren, was ist gut und böse und richtig und falsch. Wir sind ja die Richtigen. Und dann, spätestens dann, wenn man fällt. Oh, ich könnte das vertiefen. Ich glaube, ich muss mal jetzt hier einen Schritt weitergehen. Okay. Also, die Kinder. Die Kinder sind die, die eben lernen, boah, es geht nicht nur um Zeichen und Wunder und Heilungen. Jesus hat das ja angegriffen, hat gesagt, euch, ihr wollt, was, ihr Juden, ihr wollt ständig Wunder sehen. Aber ihr versteht gar nicht, um was es geht. Und die Pharisäer auf der anderen Seite. So, es geht um diese Herzensbeziehung, dieses kindliche, deshalb sagt die Bibel, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Dieses kindlich verwurzelt sein in diesem Geliebtsein, in diesem Versöhntsein, in dem Angenommensein und dann zu wissen, oh, und da drin den Herz, das Herz des Vaters zu entdecken, das Herz Gottes als Vater und das Herz Gottes als Mutter zu entdecken. Und dass er so beides hat, das finde ich genial. Ich finde das fantastisch. Ha! So, gehen wir mal zu den, ich überspringe jetzt die Väter mal, okay? Gehen wir mal heute zu den jungen Leuten. Den jungen Leuten, denen sagt der Johannes, euch schreibe ich, weil ihr stark seid. Und das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch und ihr habt den Bösen besiegt. Sehr schön. Das sind die jungen Leute. Deswegen brauchen wir junge Leute, oder? Sind hier junge Leute? 2, 3, 4. Wo sind hier die jungen Leute? Hallo! Jetzt geht sie. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. So, es gibt man kann keine Phase überspringen. Du kannst nicht stark sein werden im Glauben, wenn du die erste Phase nicht gesund durchlebt hast. Punkt. Was heißt stark sein? Dem Timotheus hat ja Paulus geschrieben, werde stark durch die Gnade. Und im Epheserbrief, da sagt er, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. So komische, so Trippelgemippel. Ja, seid stark im Herrn in der Macht seiner Stärke. Irgendwie muss das ja gehen. Taucht öfter auf, ne? Als Gott den Josua an den Start bringt. Da sagt er zu ihm, so Josua, mein Freund Mose ist jetzt tot, jetzt bist du an der Reihe. Das war ja keine Neuigkeit. Warum sagt Gott zu dem Josua, du übrigens, der Mose ist jetzt tot? Manchmal muss man lernen, Realitäten klar ins Auge zu gucken, zu konfrontieren. Du, pass mal auf, Mose ist jetzt tot, jetzt ist hier ein anderes Kapitel am Start, jetzt bist nämlich du in voller Verantwortung. Und offensichtlich war das für den Josua schon ein bisschen scary, so ein bisschen, was ist das denn jetzt, was kommt da auf mich zu? Kennst du das? Stehst vor einer neuen Aufgabe und denkst, boah, ob ich das schaffe, ich weiß es ja nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Und soll ich dir was sagen? Dir geschehe nach deinem Glauben. böse, ich weiß. Aber Josua sagt dem, Gott sagt dem Josua, du Jung, Mose ist jetzt weg und jetzt bist du am Start und sei stark. Sei stark und mutig. Wenn du ein Hosenschisser bist. Sogenanntes Weichei und Hosenschisser. Und jemand kommt zu dir und sagt, jetzt sei mal stark. Was denkst du? Lass mich in Ruhe. Es riecht. Eieiei, was habt ihr für Assoziationen? Also jemand, der sich nicht stark fühlt, zu sagen, jetzt sei mal stark, das klingt fast so ein bisschen ironisch, ne? So ein bisschen grotesk. Ja? Ich weiß nicht, ob du mal versucht hast, etwas zu heben, was du nicht heben kannst. Ein Stein oder ein Schrank oder sonst irgendwas. Und du merkst, du kannst dich anstrengen, wie du willst, du kriegst das Ding nicht bewegt. Kennst du sowas? Ich wollte mal einen Teppich irgendwo rausreißen. Und ich dachte, das muss gehen. Ich ziehe und ziehe und zerre an diesem Teppich und der hat sich nicht bewegt. Und wenn du so dich investierst und Kraft aufwendest und du merkst, ich komme an meine Grenze und jetzt kommt einer und sagt, du sei doch mal stark. Willst du mich verarschen oder was? Was soll denn das? Sei stark. Ja. Wie wird man stark, wenn man nicht stark ist? Das ist schon eine Herausforderung, ne? Ich glaube, ein wichtiger Schlüssel ist, liegt in der Kindheit, wie so vieles. Und dieser Schlüssel heißt Vertrauen. Vertrauen, dass, wenn Gott sagt, sei stark und mutig, dass es auch irgendwie funktioniert. Das Problem ist, das Gefühl sagt mir, die Erfahrung und das Gefühl sagt mir, ich bin hier an der Grenze. Und wir haben ja gelernt, wenn wir Grenzen erfahren oder wenn wir ein Gefühl haben, dann ist das die Wahrheit. Dann ist das so. Aber dann zu sagen, Moment mal, die Grenze ist nicht die Grenze, sondern da fängt es erst an. Und das nennt sich Glauben. Deshalb werden wir stark, indem wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist ein guter Kampf, weil der Sieger schon feststeht. Immer dann, wenn man sagt, das war ein guter Kampf, das war ein gutes Spiel, das war ein guter Fight, ja, das sagt man immer dann, wenn man gewonnen hat. Ja. Also wenn die Bayern das Champions League-Spiel jetzt verloren hätten, dann hätten die nicht gesagt, es war ein gutes Spiel. Ja, aber es war trotzdem gut, waren zwar keine Glanzleistungen, aber es war gut, wir haben gewonnen. Also das ist schon mal gut zu wissen. Gute Kämpfe sind, weil man gewonnen hat. Und Glaubenskämpfe sind gute Kämpfe. Und ich möchte euch drei Aspekte für Glaubenskämpfe nennen. Der erste Glaubenskampf ist, oder Kampf des Glaubens ist, dass ich lerne, Wahrheiten für mich zu aktivieren. Verstehst du, es ist ein Ding zu sagen, oh, ich erlebe, ich weiß, denen, die Gott lieben, sollen alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Toller Spruch. Reicht auf, ist auf jeden Fall für einen schönen Post bei Facebook oder Instagram. Und dann kannst du dich auch ermutigt fühlen. Aber die Realität zu erfahren, das ist nochmal was anderes. Die Realität, ja, ich glaube das, ich erfahre es. Nicht nur ich glaube es im Sinne von ich bejahe es, sondern ich glaube es und ich erfahre es. Ich weiß, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Und das braucht Glauben, ganz besonders dann, wenn du schon wieder eine Niederlage erlebt hast, ganz besonders dann, wenn dein Glaube enttäuscht wurde, du etwas gedacht hast, etwas erglaubt hast von Gott und es ist völlig anders gelaufen, als du dir es vorgestellt hast. Dann brauchst du Glauben, um zu sagen, und trotzdem, Gott ist gut, ich bin geliebt, und denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Und das gilt auch für mich. Und wenn du erlebst, in dem Angesicht von widrigen Umständen, von Enttäuschungen und so weiter, Du dringst durch. Die Enttäuschung beherrscht nicht dein Herz. Die Enttäuschung und die Frustration dominiert dich nicht. In dem Moment, wenn du dann durchdringst und merkst, da kommt ein Geist der Ermutigung rein. Da kommt Kraft rein, da kommt Dynamik rein. Soll ich aufhören? Ihr bereitet euch schon mal vor. Ich bin eigentlich erst mittendrin. Ich bin ja erst noch bei den Jungen. Da muss ich ein bisschen Gas geben. So, also nochmal. Immer dann, wenn du jetzt so eine Frustration erlebst, und das gibt es ja in verschiedenen Abstufungen und Intensitäten im Leben, gehört irgendwie halt zum Leben dazu, und dann ist ja Frust in deinem Herzen. Und wenn du zulässt, dass der Frust dich dominiert und diese bohrenden Zweifel, dieses zersetzende Denken, wo du alles in Frage stellst, womit du dir selber eigentlich den Boden unter den Füßen wegziehst. Ich kenne das. Ich bin so ein Typ.
Julius, du bist noch aus.
Ja, ich kann alles zerlegen mit meinem Kopf. Aus, denken, analysieren, hinterfragen. Und irgendwann wird sich merken, boah, pass auf, du hast dir gerade den Boden unter den Füßen weggezogen.
Du bist aus,
was soll ich dir sagen? Gerade die Woche wieder so eine Phase gehabt, wo ich dachte, Gott, ich finde das eigentlich ziemlich... Ich sag nicht, was ich gesagt habe.
Du bist immer noch aus, Julius.
Aber...
Christian, alles gut mit
dir? I'm not amused. Also gefällt mir gar nicht.
Eingesteckt.
Und dann kommen Gefühle. Und je länger du mit manchen Gefühlen unterwegs bist, desto vertrauter bist du denen auch. Fühlt sich vertraut an und du badest da drin. Und der geht so fast wie der Frosch, der gekocht wird. Ja. Kennt ihr das Prinzip, ne? Wenn du den Frosch kochen willst, wenn du ihn in heißes Wasser reinschmeißt, ich meine jetzt einen lebendigen Frosch, es gibt Leute, die tun sowas, ne? Wir natürlich nicht, okay. Geht auch nicht darum, ob wir das gut oder nicht gut finden, sondern es geht einfach nur um dieses Prinzip. Wenn du den Frosch in das kochende Wasser reinschmeißt, was macht er? Er springt raus. Wenn du aber den Frosch ins lauwarme Wasser reintust und die Temperatur langsam erhöhst, bleibt er drin sitzen. Und irgendwann kommt der Point of No Return. Er ist gekocht. Weißt du, und so geht es uns manchmal mit unseren Soßen von Selbstmitleid und Enttäuschung, in denen wir so drin hängen. Es fühlt sich vertraut an. Und du bleibst in dieser Soße hängen und du wirst gekocht. Und irgendwann geht nichts mehr. Gott sei Dank gibt es die Gnade. Gott sei Dank gibt es die Gnade. Weißt du, wenn du Gnade verstanden hast, dann kannst du auch solche Situationen überwinden. Und so habe ich es die Woche gemacht und ich habe gedacht, ich fange jetzt mal an, wie so ein Weltmeister an, zu danken. Für alles Mögliche. Ich habe für meinen Teppich gedankt, ich habe für meinen Computer gedankt, für mein iPhone, für meine Frau, für meine Familie, für meine Wohnung, für die Schuhe, die ich anhabe, für das Auto, das ich fahre. Bei allem kann ich irgendwas finden, was mir stört. Besonders an meinem Auto. Eieieiei, das kostet mich Nerven im Moment. Hey. Ja, und dann habe ich mich trotzdem gesagt, danke für dieses Auto. Und es ist bezahlt, weißt du. Das ist ja auch ein cooles Gefühl. Ja, heute Morgen sind wir hier die B9 entlang reingefahren und da war eine große Baustelle. Und weißt du, ich hätte jetzt sagen können, oh, so ein blöder Kran, so eine blöde Baustelle. Und das ist so nervig. Und warum müssen die das machen? Und, kennst du das? Dann steigerst du dich da rein. Die Suppe kocht. Du kannst aber auch sagen, oh, ich danke Gott dafür, dass es solche Menschen gibt, die am Sonntag sich dahin stellen und arbeiten, dass ich nächste Woche wieder über eine glatte Fahrbahn fahren kann. Weißt du, der Unterschied ist wer? Nur eine Entscheidung. Es sind dieselben Umstände, aber nur eine Entscheidung macht den Unterschied. So, ich muss lernen, im Glaubenskampf Grundwahrheiten für mich zu festigen und mich selbst darin zu verwurzeln, habe ich erklärt. Ich muss lernen, mit Widrigkeiten des Lebens umzugehen und zu einer konstruktiven Haltung zu finden und eine Überwinderhaltung zu entwickeln. Denn das ist damit gemeint, werdet stark. Und ich darf lernen, im Graceland Da gibt es unberührtes Land, was Gott vorbereitet hat. Und jetzt bin ich heiß darauf, es zu erobern. Ja! Und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und es gibt keine Widrigkeit, die mich aufhalten kann, weil Gott, der in mir ist, ist größer als jede Widrigkeit in dieser Welt. Und jetzt mache ich dann tatsächlich einen Punkt. Gott ist gut. Amen. Wollen wir beten? Fortsetzung folgt. Jesus, es ist einfach genial und großartig, mit dir unterwegs zu sein. Und danke dafür, dass du uns immer wieder einlädst, dass du deine Hand ausgestreckt hältst, uns einlädst, zu dir zu kommen. Mit all unseren Hoffnungen zu dir zu kommen. Mit all unseren Sehnsüchten, mit all unseren Leidenschaften. Aber auch dann, wenn wir keinen Bock mehr haben und müde sind und kaputt sind und alles hinschmeißen wollen. Und trotzdem lädst du uns ein, zu sagen, komm, komm her, mein Kind, komm her, mein Sohn, komm her, meine Tochter, ich begegne dir. Und diese Begegnung wird dich aufrichten, wird dir Frieden geben, wird dir Ermutigung geben, wird dir Zuversicht geben, wird dein Inneres sättigen und nähren. Und du wirst aufstehen und sagen können, hier bin ich, wenn Gott für mich ist. Wer oder was kann gegen mich sein? Danke, Jesus. Und wenn du hier bist heute Morgen und diese Art der persönlichen Beziehung mit Gott ist dir fremd, du, das ist okay. Die Frage ist, willst du da drin bleiben? Oder willst du es vielleicht doch mal wagen, dich auf diese Beziehung mit Gott einzulassen? Sieh, Gott wird dir nicht begegnen und dir deine Sünden vorhalten. Und Gott wird auch nicht sagen, ja, also hör mal zu, wenn du zu mir kommen bist, dann musst du erst mal das und das und das und das alles lassen und das aufgeben. Sonst kann ich dich nicht annehmen. Nein, brauchst du keine Sorge zu machen. Komm so, wie du bist. Und sag einfach nur, Gott, hier bin ich, hier ist mein Herz, ich öffne mich dir. Komm in mein Herz, komm in mein Leben, ich will dein Kind sein. Wow, das ist ein mutiger Satz. Und wenn du richtig mutig bist, dann sagst du, Gott, sorry, tut mir leid. Ich habe bis jetzt mein Leben für mein Privateigentum gehalten. Aber jetzt erkenne ich, du bist der Schöpfer des Lebens und mein Leben gehört dir. Und ich gebe es dir jetzt. Und ich gebe es dir mit diesem Gedanken, du darfst damit tun, was du willst. Denn ich möchte, dass dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auch in meinem Herzen und in meinem Leben. Und wenn du hier bist und du bist Christ, du bist mit Gott unterwegs, aber du bist stehen geblieben, Gott lädt dich heute Morgen ein. Komm, geh deinen nächsten Schritt. Und keine Sorge, auch dir wird Gott nicht vorhalten, was du alles in der letzten Zeit falsch gemacht hast. Sondern er freut sich einfach nur, wenn du dich neu einlässt. Weil Gott ist gut. Und er liebt dich leidenschaftlich. Gott segne dich. Amen.